Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Wir sind in unserem 49. Teil mittlerweile. Und wenn ihr euch wundert, dass unsere Umgebung ein bisschen anders aussieht, das liegt daran, dass mein Studio übernommen wurde. Und hier werden gerade Aufnahmen gemacht. Und wir haben natürlich diese Zeit genutzt, in der hier gerade Aufnahmen gemacht wird über dieses Thema 1844, wie man hier sieht. Und haben den Paul Blumenthal gleich mit im Studio. Danke, dass du da bist und dass du die Zeit für uns nimmst.
Danke für die Einladung.
Gerne, du hältst ja gerade Vorträge über das Thema 1844 und das wollten wir natürlich uns gleich zu Nutzen machen, denn 1844 ist ein Thema, das durchaus bei Eisberg voraus sehr relevant sein wird, denn Eisberg voraus selber spricht ja so ein bisschen darüber, was passiert in den letzten Tagen, worauf müssen wir uns vorbereiten und vor allem, was für Irrlehren kommen da auf, mit denen wir uns beschäftigen. Und eben das ist auch ein Datum, das angegriffen wird, 1844. Jetzt wäre natürlich meine Frage, 1844, wir kennen es irgendwie so aus der Gemeinde zumindest als Adventisten, aber wir wollen versuchen, das so ein bisschen zu erklären. Woher kommt eigentlich 1844 überhaupt dieses Datum? Ich meine, kennen wir das aus der Bibel? Kann man das aus der Bibel irgendwie herleiten?
Wir kennen das Datum aus der Bibel und wir können es auch aus der Bibel herleiten, aus dem Alten Testament. Trotzdem kommt die Jahreszahl logischerweise nicht vor, sondern anhand der Prophetie, die man entschlüsseln würde, wenn du möchtest, können wir uns immer auf die Reise begeben, würde man, wenn wirklich gründlich studiert, auf dieses Datum kommen.
Mhm. Auf die 1844. Du sagst, so als Zahl selber in der Bibel taucht sie nicht auf.
Leider nicht. Gott möchte, glaube ich, dass wir studieren und uns dann auch erfreuen, wenn wir nach langem Suchen, nach langem Graben dann wirklich was entdeckt haben, um es dann vielleicht auch sogar noch zu teilen.
Und gerade dann muss es natürlich überprüft werden. Ne? Also wenn jemand behauptet, ich habe da eine Jahreszahl und 1844, dann müssen wir natürlich gucken, stimmt die überhaupt? Denn es gibt ja viele Leute, die behaupten, ich habe irgendwie interessante Jahreszahlen gefunden in der Bibel. Und da wird das eintreten und das eintreten. Dann können wir uns mal auf die Reise machen und mal schauen. Du sagst, man kann es herauskriegen, aber steht nicht direkt da. Wo finden wir das denn, 1844? Also wo müssen wir denn da hin?
Wir müssen zum prophetischen Buch Daniel gehen, ins Alte Testament. Wir können mal aufschlagen, wenn du möchtest. Und zwar Daniel 8, Vers 14 wird ein Vers sein, der uns sicherlich noch häufiger begegnen wird. Und ja, wird Ausgang jetzt unserer Studien sein. Da heißt es nämlich, und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Ich finde auch die King James Übersetzung ganz schön, da heißt es wirklich, dann wird das Heiligtum gereinigt werden. Wir werden jetzt vermutlich ein bisschen mehr mit dieser Übersetzung arbeiten müssen, weil sie, glaube ich, auch genauer ist. Aber es würde selbst auch mit geweiht gehen.
Geweiht. Bei mir heißt es sogar gerechtfertigt in der Schlachter.
Genau, nur gerechtfertigt.
Je nachdem, wie man es übersetzt, gereinigt, gerechtfertigt, irgendwie sowas.
Genau. Und das ist ja der Ausgang dafür, dass man wirklich, wenn man das jetzt dekodiert und guckt, ja, was soll damit gesagt werden, dass man auf dieses Jahr dann wirklich kommt, 1844. Und man kann ergänzen, dass eigentlich der Erste, nicht der Einzige, aber somit der Erste, der diese Prophetie entdeckt hat und vielleicht auch einer, der für uns am relevantesten ist, jetzt aus adventistischer Sicht, William Miller war. Der Baptist war, der im frühen 19. Jahrhundert gelebt hat und wirklich irgendwann, nachdem er sich bekehrt hat und dann wirklich die Bibel systematisch nicht nur gelesen, sondern wirklich studiert hat und auch nicht weitergegangen ist, bevor ihm das bereits Gelesen nicht wirklich verständlich war. Der dann irgendwann auf die Prophetie und auch auf diesen Vers gestoßen ist.
Mhm. Das ist ein großes Vorbild, finde ich, der Miller. Also die Art und Weise, wie dieser Baptist damals sich hingesetzt hat und die Schrift studiert hat. Da können viele Baptisten, glaube ich, stolz sein auf
den Mann. Und er war ein einfacher Mann. Er war jetzt kein großer Theologe, er war ein Farmer, wir würden sagen Bauer. Wir gebrauchen es ja fast schon abfällig. Aber Gott hat genau diesen Mann gebraucht, wirklich dieses Wort zu verstehen, die Prophetie zu verstehen und auch, man muss es schon so sagen, diese Prophetie zu entdecken.
Weil man sagen muss, der Miller, der war ja auch, also der hatte schon Verantwortung auch getragen. Ich glaube, der war sogar Kapitän in der Armee damals irgendwo bei den Kriegen. Ist dann später, ja, hat er sich auf seinen Bauernhof gesetzt und hat aber treu in der Bibel studiert.
Korrekt.
Und hat interessante Sachen rausbekommen. Ja. Er stolperte ja hier wirklich über diesen Vers auch, die 2300 Abend und Morgen. Jetzt muss man sagen, er steht im Buch Daniel. Das Buch Daniel ungefähr geschrieben, wahrscheinlich so 520, 530 vor Christus irgendwann, kam das wohl zusammen. Wenn wir 2300 Abend und Morgen lesen, wie interpretieren wir das? Also, das sind ungefähr 6,5 Jahre, oder?
Wir können mal kurz ausrechnen, kann gut hinkommen, würden einige Jahre sein, ne, jetzt umgerechnet. Also der Punkt ist der, man würde jetzt einiges dekodieren müssen. Und wie du schon vorhin gesagt hast, es gibt viele falsche Jahreszahlen heute, die im Umkreis sind und schon damals im Umlauf waren. Aber eigentlich zeigt das, wenn es falsche Jahreszahlen und falsche Anwendungen der Prophetien gibt, dann muss es auch richtige Anwendung der Prophetien und richtige Jahreszahlen geben, die auch biblisch sind, weil der Satan letztlich als Affe Gottes diese Dinge kopiert und durch viel Falschheit und durch viel Irrtum eigentlich nur versucht, die Jahreszahlen und die Prophetie und die Wegweisung, die uns gegeben ist, die Gott uns gegeben hat, zu verwirren und uns zu verwirren, dass wir nicht mehr durchblicken und, oh nee, noch eine Jahreszahl, komm, lassen wir es mal. Aber wenn jetzt Gott das nennt, muss es irgendeine Bedeutung haben. Und vielleicht als Grundsatz können wir mal ins Neue Testament gehen, und zwar in das Buch 1. Petrus. Da ist nämlich die Rede im, 2. Petrus, 2. Petrus 1, Vers 20, wo wir einen wichtigen Grundsatz finden, den auch Miller für sich beansprucht hat, wo es heißt, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung, wir wollen jetzt über Weissagung sprechen, wo in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Also in anderen Worten, wenn wir jetzt diese Prophetie haben, dann würde es Gott sein, der selber die Auslegung dafür gibt. Er gibt uns nicht nur etwas so, jetzt knobelt mal und findet das Rätsels Lösung, sondern er gibt uns, wenn wir jetzt wirklich tief graben und buddeln, gibt er uns auch die Lösung für das Problem, was wir vor uns haben. Mhm. Und wenn du möchtest, können wir anfangen zu graben.
Können wir gerne, vielleicht, also den wichtigen Punkt, ich will ihn mal unterstreichen, was du sagst. Tatsächlich, William Miller war nicht befugt, die Bibel auszulegen. Also die Bibel legt sich selber aus. Mhm. Auch wir beide sind nicht befugt, die Bibel auszulegen. Auch ein Papst ist nicht befugt, die Bibel auszulegen, sondern die Bibel muss sich immer selbst auslegen. Das ist wichtig, ne? Das ist keine eigenmächtige Deutung. Also nur weil ich irgendwie Pastor bin oder ein Papst bin oder ich weiß nicht, wer auch immer bin, gibt mir das nicht das Recht, die Bibel nach meinem Gutdünken auszulegen. Sondern das ist, glaube ich, einer der Grundsätze auch der Reformation. Correct. Also die Bibel legt sich selbst aus, sola scriptura, einzig die Schrift.
Wie wenig Irrtum hätten wir heute, wenn alle das, was du gerade gesagt hast, beachten würden und befolgen würden, dann würden 100% aller Irrtümer sofort im Keim erstickt werden. Mhm. Na, da fängt es irgendwo an. Deswegen muss das unser oberstes Prinzip sein. Das war auch Millers oberstes Prinzip, dass die Antwort hier in der Schrift irgendwo inkludiert sein muss.
Würde ich sagen, stürzen wir uns mal drauf. Langes okay. Vorwort.
Gut.
Also jetzt wissen wir ungefähr, also Miller ist da irgendwann drüber gestolpert. Das war so ungefähr 1830 oder so, schätze ich.
Ja, er ist drauf gestolpert. 1816 hat er angefangen zu studieren. Im Jahre 1818 hat er diese Prophetie entdeckt und hat, du hast eben schon gesagt, das macht keinen Sinn, dass das buchstäbliche Tage sind. Das wäre ja ein paar Tage später, oder ein paar Jahre später von Daniels Zeit, dass er sich erfüllt hätte. Miller hat erkannt, es können keine Tage sein. Und nachdem er 1818 diese Prophetie entdeckt hat, hat er direkt in dem Jahr gesagt, das bedeutet, in 25 Jahren ist das Weltende. Also er hat diese alte Prophetie, wovon irgendwelchen von ein paar Tagen die Rede ist, auf seine Zeit angewandt. Mhm. Und nicht nur das, sondern noch in einer nicht unerheblichen Weise, indem er gesagt hat, in 25 Jahren wird die Welt enden. Mhm. Also jetzt haben wir zwei riesengroße Steine, Probleme. Das eine ist, wieso endet diese Prophetie im 19. Jahrhundert? Und Nummer zwei, wie kommt er darauf, wenn von der Reinigung des Heiligtums die Rede ist, dass das dann das Weltende bedeuten
soll? Absolut. Und ich meine, wir können ja heute sagen, in 2021, die Welt ist noch nicht vorbei.
Korrekt.
Irgendwas war da falsch. Es könnte ja trotzdem sein, wir haben es gerade so abgebügelt, ne? Wir haben gerade gesagt, diese 2300 Abend und Morgen sind wahrscheinlich keine buchstäblichen Tage. Warum können wir das eigentlich sagen? Warum gehen wir davon aus, dass das hier eine längere Zeitspanne ist und nicht nur 6,5 Jahre?
Also es gibt mindestens 3 Belege allein in diesem Kapitel, anhand derer man festmachen kann, dass es nicht buchstäbliche Tage sein können. Wir können beispielsweise lesen Vers 17. Jetzt nehmen wir nur einen Beleg von mindestens 3 Belegen in diesem Kapitel. Da heißt es, und Gabriel trat nahe zu mir. Ich erschrak aber, als er kam und fiel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir, merk auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht, er bezieht sich auf das, was wir gerade gelesen haben, geht auf die Zeit des Endes. Das finden wir auch in Vers 26 zum Beispiel nochmal. Da heißt es, ich springe jetzt gleich zum Ende dieses Verses, da heißt es über dieses Gesicht, und zwar, er sagt es richtig, von den Abenden und Morgen. Und dann zum Schluss sagt er, es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Also einmal ist es eine lange Zeit, 5, 6 Jahre wären jetzt keine lange Zeit. Aber auch der andere Ausspruch, dass es bis Vers 17, bis auf die Zeit des Endes geht. Also biblisch gesehen leben wir seit 1798 in der Zeit des Endes. Das heißt, sofern Gabriel das wirklich meint, was er sagt, und das wird er, müssen diese 2300 Tage nach 1798 enden. Sie könnten nicht vorher enden. Er sagt es ganz deutlich, es geht auf die Zeit des Endes, sogar mehrfach, ja.
Zeit des Endes, wir haben kurz gesagt, Daniel 12, deswegen sagen wir 1798, muss irgendwo ab da, sprechen wir von der Zeit des Endes danach. Interessant finde ich auch, dass es hier heißt, nachdem wir wissen, es bezieht sich auf fernliegende Tage, sagt der Engel, da heißt es, Daniel lag mehrere Tage krank. Also der muss sich Sorgen gemacht haben, denn ich stelle mir vor, wie Daniel da gesessen hat, und er hat ja Jeremia studiert, guckt sich die Rolle an und sagt, 70 Jahre und dann sind wir befreit, die waren in assyrischer oder babylonischer Gefangenschaft. Und er hört hier von 2300 Abenden und Morgen und es bezieht sich auf die Zeit des Endes. Und Daniel muss gedacht haben, wenn das 2300 Jahre sind, also wenn das nicht hier Abend und Morgen, also Tag und Tag, sondern wirklich Jahre sind, dann ist es sehr, sehr weit weg. Dann verstehe ich, warum der Arme blass wird und mehrere Tage krank. Es hat ihm wohl total mitgenommen, diese Botschaft.
Und ich finde, das ist nochmal ein weiteres Indiz, Vers 27, womit ja auch Daniel 8 denn endet, dass er krank geworden ist. Nachdem er gehört hat, dass es lange hin ist mit der Erfüllung dieser Prophetie, dass es eben nicht buchstäbliche Tage sein können, ne? Sondern wirklich etwas, was länger geht, was ihn so bewegt hat und auch irgendwo ja, mitgenommen hat, dass es so lange dauert.
Ja. Also können wir aufgrund von dem Textzusammenhang können wir schon mal ausschließen, diese Tage sind nicht buchstäblich. Können wir so ersten Punkt mal so einmeißeln?
Ich denke schon.
Okay, das ist vielleicht ganz, ganz gut. Können wir es bis dahin sagen, die können nicht buchstäblich gemeint sein, das passt nicht in den Zusammenhang.
Ja.
Muss also prophetisch sein. Wenn es jetzt aber prophetisch ist, wie lange sind denn dann die 2300 Abende und Morgen? Das ist vielleicht der nächste Punkt.
Man muss erstmal sagen, nach 1. Mose 1, Vers 5, die Schöpfungstage, da heißt es ja jeweils, dass aus Abend und Morgen ein Tag war. Also hätten wir es jetzt erstmal hier bei 2300 Abenden und Morgen mit 2300 Tagen zu tun. In der englischen King James, das gar nicht von Abend und Morgen die Rede, das gleich von 2300 Tage die Rede. Da brauchen wir nicht diesen Umweg über die Schöpfung gehen.
Es ist gut, dass du das sagst, denn es gibt Menschen, die sagen, ach guck mal, 2300 Abende und Tage müssen also 1150 Tage sein. Und das ist natürlich völliger Quatsch, denn also 2300 Abende und Morgen wären dann sozusagen 4600 Abende und morgen immer im Wechsel, also 2300 Tage.
Korrekt. Aber hier wieder der Unterschied menschlicher Auslegung, dann fange ich ja an, irgendwie zu dividieren und zu multiplizieren, oder wirklich biblischer Auslegung. Und von Abenden und Morgen ist die Rede in der Schrift, im Schöpfungsbericht, wo es dann heißt, Gleichheitszeichen, der erste Tag, der zweite Tag, das waren entsprechende Tage.
Genau. Ich wollte es nur ansprechen, weil wir auch schon Post bekommen haben, Zuschauer Post bekommen. Das heißt, Moment, das kann aber nicht ganz sein mit diesen 1844. Und das ist ganz gut. Da bin ich natürlich froh, dass ich dich jetzt hier im Studio habe, dass wir mal drüber sprechen können. Wir meißeln mal fest, 2300 Abende und Morgen sind prophetisch, sind nicht buchstäblich. Und du sagst, das meinen Tage. Okay, da kommen wir ein Stück näher ran. Legen wir es prophetisch aus. Ich habe da immer im Kopf Hesekiel 4, Vers 6. Ich lese sie mal vor, das ist so ein bisschen jetzt aus dem Zusammenhang, aber kann man zu Hause mal selber nachlesen. Hesekiel 4, Vers 6, geht auch mit dem 4. Mose, aber Hesekiel 4, 6, das hat damals der Newton rausbekommen. Hesekiel 4, 6, wenn du aber diese Tage vollendet hast, so lege dich das zweite Mal auf deine rechte Seite und trage die Schuld des Hauses Juda 40 Tage lang. Und jetzt kommt hier dieser Satz, je einen Tag will ich dir für ein Jahr auferlegen. Also Gott gibt ihm hier so eine Zeitweissagung und sagt, ich möchte dir einen Tag für ein Jahr auferlegen. Und damals war es Isaac Newton. Der hat damit rumgespielt und hat gedacht, Moment mal, wenn das prophetisch hier ist, und dann müsste doch in der Bibel prophetische Zeitketten, ein Jahr oder ein Tag meint ein Jahr. Und dann hat er damit angefangen zu jonglieren und hat natürlich interessante Sachen rausbekommen. Und gerade bei uns in Daniel 8 ist es natürlich immens, weil das die längste Zeitweissagung, die wir überhaupt haben in der ganzen Bibel. Und wenn wir dann mit Sir Isaac Newton sagen können, hier ist eine Zahl und diese Zahl ist prophetisch. 2300 Abend und Morgen oder Tage wären ja dann 2300 Jahre. Und dann können wir es festmeißeln.
Absolut. Und das Interessante ist, wie Gott denkt. Weil jetzt Hesekiel 4, Vers 6, was du vorgelesen hast, Gott sagt ja nicht, ja übrigens, ein Tag in der Prophetie steht für ein Jahr. Jetzt fang doch mal an, in Daniel 8, Vers 14 zu rechnen. Sondern wir haben ein Riesenproblem in Daniel 8, Vers 14, weil es macht keinen Sinn, wenn wir es als Tage anwenden. Und widerspricht auch dem Kontext. Jetzt finden wir aber, das jetzt ein Schlüssel genannt, diesen Schlüssel, ein Tag für ein Jahr. Und Gott sagt nicht, das ist jetzt das Rätsels Lösung. Aber das Problem oder der Punkt ist der, dass wir auch im vierten Buch Mose nochmal diesen Schlüssel finden, wo Gott nochmal sagt, ein Tag für ein Jahr. Also irgendwie scheint Gott es wichtig zu sein, weswegen er es sogar ein zweites Mal erwähnt. Und wir finden es sogar, weil im Neuen Testament heißt es ja, dass eine Sache durch zweierlei oder dreierlei Zeugen Mund bestätigt werden soll. Wir haben jetzt schon zwei Zeugen im Alten Testament. Wir finden selbst noch einen dritten Zeugen, wenn du möchtest. Schlagen wir mal auf, zusammen, Lukas 13, wo Gott damit das dritte Mal darauf hinweist. Na schau mal, ein Tag steht für ein Jahr. Also es drängt sich dem Leser, dem fleißigen Bibelleser, der an diesen Stellen vorbeikommt, Lukas 13, drängt sich das richtig auf. Das muss irgendeine Bedeutung haben. Und da heißt es in Lukas 13, Vers 32 und 33, ich lese mal vor, und zwar überschrieben mit die Feindschaft des Herodes und dann, wo es heißt, dass die Pharisäer gekommen sind, um ihm zu sagen, Jesus, geh besser weg von hier, weil Herodes will dich töten, in Vers 31. Und jetzt, und er sprach zu ihnen, jetzt antwortet Christus, geht hin und sagt diesem Fuchs, damit meint er Herodes, und zwar Herodes Antipas, der Sohn von Herodes dem Großen, den wir auch kennen aus dem Lukas-Evangelium, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus. Er spricht von sich und mache gesund. Heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet sein. Und es ist jetzt kein Malheur, was Christus hier passiert ist. Weil in Vers 33 sagt er das jetzt sogar nochmal. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tag noch wandern. Und jetzt wird auch deutlich, wovon er spricht. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Also er wusste um seinen Tod. Und in Vers 34 ist dann richtig sogar denn schon beginnt Christus zu klagen über Jerusalem. Jerusalem, die du tötest, die Propheten und so weiter. Also er spricht davon, wir wissen, dass Christus 3 Jahre gewirkt hat. Genauer gesagt 3,5 Jahre. Und genau das schneidet er hier an. Aber prophetisch gedacht, weil 3 Jahre oder 3,5 wären diese 3 Tage, von denen er hier spricht. Und er war ja schon in seinem Dienst. Also es ist schon etwas Zeit vergangen, wo sich hier Lukas 13 abgespielt hat. Weswegen er vielleicht nur sagt, naja, heute, also ein Jahr, morgen noch ein Jahr und dann am folgenden Tag, also noch ein Jahr.
Es ist mir nie aufgefallen, dieser Vers, dass man das darauf anwenden kann, aber stimmt. Er sagt hier, es geht um Propheten und es geht hier um eine Zeitweissagung.
Absolut.
Echt genial.
Und er hat damit den Schlüssel angeboten, den er selber gebraucht hat, um auch Daniel 9 zu verstehen. Mhm. Weil Daniel 9 handelt ja über seinen Tod und wie es danach weitergeht. Also Christus beweist hier auch, Daniel ist übrigens auch der einzige Prophet, den er benennt im Matthäus 24. Alle anderen Propheten erwähnt er nicht direkt namentlich. Und er beweist hier, dass er damit Daniel 9 verstanden haben können muss, weil er über den Schlüssel zum Dekodieren dieser Zeitweissagung, die über sein Leben handelte, verfügt hat. Und deswegen wusste er auch über seinen Tod, weil in Daniel 9 geht es ja um seinen Tod.
Haben wir 3 Zeugen. 2 hätten gereicht,
sogar 3. Korrekt, haben wir. So, also Gott scheint es sehr wichtig zu sein, deswegen wir 3 Zeugen bekommen.
Ist jetzt zwar also gut für uns zu wissen, wir wissen jetzt also, die 2300 Abend und Morgen können nicht buchstäblich sein. Da spricht der Kontext dagegen.
Korrekt.
Sie müssen prophetisch sein und wir wissen jetzt auch, wir können für einen Tag ein Jahr annehmen. Also wissen wir, diese Zeitspanne sind 2300 Jahre. Jetzt hilft uns das ja nur so bedingt, weil wir jetzt irgendwie eine Zeitspanne in der Luft haben. Weil wir können ja nicht wissen, wann beginnt die. Oder sagt Daniel 8, Vers 14, wann das beginnt oder wann es endet. Oder wir haben ja keinen, momentan schwebt diese 2300. Also William Miller kam ja irgendwie auf 1843 oder 44, 43, glaube ich, kam er, ne?
Er ist 43, ja.
Genau, wir haben hier 44 stehen, aber es hat einen anderen Grund. Mhm. Er kam auf 1843. Jetzt muss man sagen, wie kam der denn dazu, dieses Jahr festzumachen? Mhm. Also er behauptete ja, die 2300 Jahre aus Daniel 8,14 enden 1843. Das hat er immer so in den Raum gestellt. Jetzt muss er ja irgendwie eine Möglichkeit, wie kommt man darauf? Also kommt das aus dem Buch Daniel oder woher kommt das, dass er sagen kann, ich habe einen Anfang, ich habe ein Ende?
Genau, wir brauchen jetzt, nachdem wir schon mal große Punkte und Probleme gelöst haben, dass es wirklich 2300 Jahre sind, auf jeden Fall, wie du sagst, jetzt ein Startzeitpunkt, ein Startsignal. Und dieses Startsignal dürfen wir uns jetzt auch wieder nicht selber ausdenken, weil alle Auslegungen, wir können es immer wieder eigentlich sagen, muss von Gott, muss durch Gottes Wort kommen. Und das finden wir, es passt irgendwo gar nicht so weit weg. Also ich muss gar nicht blättern, weil ein Kapitel später, Daniel 9, finden wir ein Startsignal. Aber da kann man sagen, ich kann es ja mal lesen, Daniel 9, Vers 25. Ah doch, ich muss blättern. Eine Seite muss ich blättern. Auch da kann man sagen, wir finden jetzt, ist die Rede davon, dass uns ein Startsignal gegeben wird. Dies wird gar nicht direkt bezogen. Also Daniel 9 sagt auch gar nicht, das ist jetzt die Lösung von Daniel 8, Vers 14. Aber vielleicht gucken wir nachher noch, warum das die Antwort trotzdem sein muss und welche Kennzeichen wir bekommen. Mhm. Also es heißt in Daniel 9, Vers 25, so wisse nun und gib Acht von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem wieder aufgebaut, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen und so weiter und so fort. Also hier bekommen wir in Daniel 9 eine weitere Zeitweissagung, nämlich von den 70 Wochen, die auch über Jesu Tod handeln. Darüber hat man eben gesprochen, dass Jesus darum gewusst haben muss.
Mhm. Man muss auch sagen hier, wenn hier steht, bis zu dem Gesalbten, gesagt hebräisch Messias, mhm, griechisch Christus. Mhm. Also bis zu dem, der von Gott eingesetzt wird.
Korrekt.
Aber das ist ja noch nicht die 2300 Jahre. Ne? Das ist ja hier geht um 70 Wochen.
Richtig. Ja. Wir haben jetzt hier in Daniel 9 eine komplette neue Weissagung. Also auch wieder eine Zeitweissagung, diesmal von 70 Wochen. Und wir kriegen damit ein Startsignal. Und wenn du magst, können wir erstmal gucken, ja, ab wann gilt denn dieses Startsignal, und zwar für die 70 Wochen. Mhm. Und dann gucken wir, ob das nicht auch eine Lösung sein könnte für die andere Zeitspanne, die größer ist, ob uns das Startsignal auch bei diesen 2300 Jahren helfen könnte. Also wir schlagen auf Esra 7.
Esra 7.
Und in Esra 7, Vers 7, ist die Rede davon, dass Nachdem Juda in Babylon gefangen war und nachdem das babylonische Reich gefallen ist und Medo-Persien übernommen hat, ist in dieser Zeit durch diese ersten Könige, die dann an der Macht waren unter Medo-Persien, sind sogar mehrere Befehle gegeben worden, dass dieses Volk Juda, was ja immer noch in Gefangenschaft war, wieder freigesetzt werden wird, zurück nach Hause darf von ihrem Exil und dort den Tempel und Jerusalem wieder aufzubauen. Und dafür gab es einen Befehl. Den finden wir in Esra 7. Und Esra 7, Vers 7 teilt uns dann mit, wann genau dieser Befehl gegeben wurde. Und da heißt es, und mit ihm zogen herauf einige von den Israeliten und von den Priestern und Leviten, von den Sängern, Torhütern und Tempelsklaven nach Jerusalem im 7. Jahr des Königs Artaxerxes. Das heißt, hier ist genau dieser Befehl, das ist der Befehl, der entscheidend war, Jerusalem wieder aufzubauen und den Tempel wieder aufzubauen. Und nach Daniel 9 haben wir eben gehört, dass das Startsignal sein soll für die 70 Wochen. Also von da an würden die 70 Wochen zählen.
Von dem Zeitpunkt an, da Artaxerxes sagt, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Mhm. Okay, in Esra 7 wissen wir, das wurde gesagt. Jetzt müssen wir natürlich gleich mal historisch gucken, wann das wirklich ist, also in Esra 7. Jetzt bin ich aber noch bei der Verbindung zwischen Daniel 8 und 9. Mhm. Wir sprechen über die 2300 Jahre in Daniel 8. Du benutzt jetzt aber die 70 Wochen aus Daniel 9, um zu sagen, die 70 Wochen haben einen Startpunkt. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wenn der Befehl ergeht, Jerusalem wird wieder aufgebaut. Warum benutzt du die 70 Wochen, um die 2300 Arme morgen zu erklären? Ich habe mal Ich habe mal was Interessantes gehört. Vielleicht das Wort, das da steht in 24, Daniel 9, Vers 24, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um die Übertretung und so ein Ende zu machen. Dieses Wort bestimmt, hast du das mal übersetzt?
Abgeschnitten von Chatak?
Genau, Chatak. Das ist Chatak, das ist abgeschnitten. Das ist abgeschnitten von irgendwas. Mhm. Da denke ich mir, also diese 70 Wochen, die hier benannt sind, sind von irgendwas abgeschnitten. Mhm. Das heißt, hier ist eine Zeitspanne. Von was kann ich eine Zeitspanne abschneiden? Natürlich von einer Zeitspanne. Jetzt muss ich natürlich eine andere finden. Und es gibt genau diese davor. Also das Daniel 8 ist das Einzige. Und ist das der Weg, den Miller gemacht hat?
Ja, also man vielleicht um das nied- und nagelfest zu machen, weil das ein wichtiger Punkt ist, Ronny, den du ansprichst, dass wir uns da sicher sein müssen, ob dieses Startsignal, was uns in Daniel 9 gegeben wird, wirklich uns auch hilft für Daniel 8. Also erstmal ganz wichtiger Punkt, wir haben Daniel 8 Zeitprophetie, Daniel 9 Zeitprophetie. Mhm. Jetzt heißt es, 70 Wochen sind, wie du so schön gesagt hast, wirklich abgeschnitten. Und es muss ja von irgendwas abgeschnitten sein. Und die beiden Kapitel, die sind auch noch nebeneinander. Also wir haben da schon einige Argumente, dass das eine Lösung für Daniel 8 sein könnte. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz in Daniel 8 hinein, gucken uns die Struktur an und sehen, dass Daniel 9 die Antwort sein muss für das Problem in Daniel 8. Nämlich, dass Daniel nicht verstanden hat, was mit diesen 2300 Abenden und Morgen gemeint ist. Dazu wäre es so, also die Struktur ist, wir fangen mal an bei Daniel 8, Vers 3, da ist die Rede von einem Widder. Zuerst kommt ein Widder. Das ist jetzt die Vision, die Daniel hatte. Dann in Vers 5 ist die Rede von einem Ziegenbock. Nach dem Widder kommt ein Ziegenbock. Dann in Vers 9 kommt als nächstes nach dem Ziegenbock das kleine Horn. Und dann kommt in Vers 14 die Reinigung des Heiligtums. Und das ist die Vision. Also wir haben Widder, Ziegenbock.
Kleines Horn, Reinigung des Heiligtums.
Okay. Und jetzt ist es so, dass Gabriel anfängt, dieses Gesicht auszulegen. Und Daniel hört sogar eine Stimme in Vers 16, da spricht eine Stimme, eine Menschenstimme, interessant, eine Menschenstimme, zu Gabriel und sagt ihm, lege diesem, also Daniel, das Gesicht aus. Und jetzt kommt der Befehl, damit er es versteht. Also der Wunsch Gottes hier ist, Daniel soll das verstehen. Er ist Prophet, er soll es verstehen. Und dann in Vers 17 fängt Gabriel an und Gabriel trat zu mir. Und dann fängt er an, diese Vision auszulegen. Vers 20, der Widder erklärt es. Und es steht sogar in der Bibel, also auch da brauchen wir nicht spekulieren, das sind die Könige von Medien und Persien. Also damit ist der Widder das medo-persische Königreich. Nach dem Widder kam der Ziegenbock. Der wird jetzt in Vers 21 erklärt. Der Ziegenbock sind die Könige von Griechenland. Das heißt, es ist Griechenland. Dann ab Vers 22 wird erklärt das kleine Horn. Das wird jetzt nicht namentlich genannt, aber es werden ganz viele Charakteristika genannt, damit wir identifizieren können, das passt nur auf Rom, diese Charakteristika. Und jetzt das Einzige, was jetzt noch fehlt, nachdem auch Rom erklärt ist, ist ja das, der Aspekt mit der Reinigung des Heiligtums. Und das finden wir in Vers 26. Da heißt es nämlich, dieses Gesicht von den Abenden und Morgen, das dir hiermit kundgetan ist, das ist wahr, so viel kann man noch sagen, aber du sollst das Gesicht geheim halten. Also man würde es lange nicht verstehen. Es würde dauern, bis es verstanden werden kann, weil es versiegelt ist. Denn es ist noch eine lange Zeit bis dahin. Und damit endet Vers 26 und ab Vers 27 wird Daniel krank. Er ist erschöpft und er ist krank. Und jetzt sagt sogar Daniel ganz am Schluss von Vers 27, ich wunderte mich über das Gesicht und niemand konnte es mir auslegen. Wir wissen ganz genau, nur eine Sache wurde noch nicht erklärt, nämlich mit der Reinigung des Heiligtums. Mhm. Er sagt es jetzt richtig, das steht noch aus.
Genau. Und dabei jetzt ist es eigentlich kurios, ne? Weil Gabriel den Auftrag hatte, ihm das auszulegen.
Korrekt.
Und Daniel am Ende von diesem Kapitel sagt Daniel, ich verstehe es aber nicht. Also ich meine, Gabriel hat auch noch nicht wirklich was gesagt. Also er hat gesagt, das ist fernliegende Tage.
Korrekt. Und er hat schon ganz viel gesagt. Also er hat da drei Viertel schon ausgelegt. Aber halt das vierte Viertel, das was zuletzt kam mit der Reinigung des Heiligtums, das ist ausgeblieben. Und ja, du hast recht, das ist kurios. Aber irgendwo sehen wir da auch, wie mitfühlend Gott ist und selbst auch wie die Engel mitfühlend sind. Er hätte ja jetzt einfach, tun wir manchmal, einfach weiter predigen, komm, ich merke, du bist schon müde, wir ziehen jetzt durch und hören dir noch das an und Offenbarung 12, Offenbarung 13 und kennst du die Hure von Offenbarung 17? Aber Gabriel sofort merkt, er ist erschöpft, heißt es sogar zuerst nur später und er wurde krank. Schon bei dem Aspekt der Erschöpfung sagt er, na komm, geben wir ihm seine Zeit. Also das zeigt, wie Gott auch tickt, wie liebevoll er ist. Und trotzdem hast du recht, steht da noch was aus. Der Befehl ist noch nicht erfüllt worden, weil das letzte Viertel mit der Reinigung versteht er noch nicht. Und jetzt kommt Daniel 9, das ist das Bußgebet. Da sehen wir auch, was für einen Charakter nicht nur Gott hatte, sondern jetzt auch, was für einen Charakter Daniel hatte. Er betet für sich und für das Volk.
Das ist ein schönes Gebet, ja.
Absolut. Mhm. Das zeigt auch, was auch unsere adventistische Einstellung heute sein dürfte, anstatt dass wir vielleicht über andere herziehen, über andere
schön gesagt,
ja, zu meckern.
Ruhig mal lesen, also das ist jetzt irgendwie nicht unser Thema hier, aber ruhig mal Daniel 9, die ersten 19 Verse lesen.
Korrekt. Und das scheint
für alle Christen wichtig.
Und das scheint, Ronny, der Geist gewesen zu sein, unter dem Gottes Geist gesagt hat, komm, jetzt soll dieser Daniel das, was noch aussteht, das letzte Viertel aus Daniel 8, auch noch verstehen. Nämlich ab Vers 20. Und da heißt es nämlich, Vers 21 fange ich mal an, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor, also Daniel setzt selbst den Bezug zu Daniel 8, das war nämlich Vers 27, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, an mich heran. Und er unterwies mich, Vers 22, und redete mit mir und sprach, Daniel, was sagt Gabriel jetzt? Warum ist er denn jetzt nochmal gekommen? Steht noch irgendwas aus? Und jetzt sagt Gabriel selber, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Also in Vers 27, Daniel 8, sagte er, niemand konnte es mir auslegen, Daniel. Und jetzt spricht Gabriel ein Kapitel später, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Und dann Vers 23, als du anfingst zu beten, das war Daniel 9, erging nämlich ein Wort. Und ich komme, um dir es kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. Also diesen Daniel hat Gott geliebt. Und jetzt der Punkt, so merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Also man könnte meinen, wieso wiederholt sich denn Gabriel so häufig? Und wieso wiederholt Daniel denn so häufig, oh, da habe ich es nicht verstanden, denn Daniel 9 bezieht er sich auch nochmal drauf, ja, das war ja das, was ich nicht verstanden hatte, genau dieser Gabriel ist jetzt wieder zu mir gekommen. Aber es scheint dir so abzulaufen, damit uns ganz bewusst wird, Daniel 8 ist mit Daniel 9 unzertrennlich verknüpft. Und wenn jetzt in Daniel 9 von einem Startsignal die Rede ist, wo wir sagen, du zu Recht, Paul, was haben jetzt die 70 Wochen mit dem Startsignal der 70 Wochen, das Jahr kennen wir ja, zu tun mit Daniel 8? Dann muss aber das die Antwort sein, weil es die einzige Antwort, die Daniel bekommt, nachdem ihm gesagt wurde, ich bin gekommen, damit du das verstehst, was noch ausstand. Also es muss die Antwort sein.
Ja. Damit beginnt es dann, also fängt er dann hier an. Also er sagt, über dein Volk ist eine Zeit bestimmt und die sind abgeschnitten, also die gehört deinem Volk. Was sind diese 70 Wochen? Jetzt die 70 Wochen, ich meine, wenn wir das in Jahre umrechnen, 70 Wochen, 7 Tage sind 490 Tage, also 490 Jahre, schon eine lange Zeit. Mhm. Und es sind nur 490 sozusagen von den 2300. Wenn wir also wissen, wann diese beginnen, denn wir wissen ja sogar, wann sie enden, hier mit dem Messias heißt es hier, es muss also die letzte Woche sein mit dem Messias, dann wäre es ja natürlich für uns jetzt unglaublich spannend, um die 2300 irgendwie einzuordnen, zu wissen, wann war denn dieser Befehl, Vers 25, so wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten und dem Fürsten sind es, und dann kommen 7, 62, dann die letzte Woche noch, die 70 Wochen. Jetzt für Daniel war das ja alles in der Zukunft. Für uns aber ist es Vergangenheit. Wann wurde denn der Befehl gegeben, Jerusalem soll wieder aufgebaut werden? Du hast aus Esra 7 zitiert, gesagt, da steht es, aber in Esra 7 steht ja keine Jahreszahl.
Korrekt.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht und habe mal nachgelesen, was die Quellen denn historisch sagen. Guck mal, ob ich hier irgendwo... Ich hab einfach mal geschaut, also was sagen die Historiker? Ich habe bei Horn geguckt und bei Wood. Und die beiden hatten ein Buch geschrieben, die Chronologie von Esra. von Ezra 7 sogar. Das ist der Wegweiser Verlag 2004, haben es veröffentlicht. Und dann habe ich bei Wikipedia mal reinguckt, wie haben wir das Datum, also wissen wir, welches Datum das ist. Und tatsächlich, Wikipedia sagt auch, dem Propheten Ezra wird im, also ich habe, ich habe bei Artaxerxes nachgeguckt, Artaxerxes bei Wikipedia reingeschaut und mal geguckt, wann hat denn der regiert. Und die beziehen sich in Wikipedia jetzt auf Ezra. Dem Propheten Ezra wird im 7. Jahr des Artaxerxes, in Klammern 457 vor Christus, erlaubt, mit einer Anzahl von Israeliten, Priestern, Leviten, Sängern, Torwächter und Tempeldienern nach Jerusalem zu reisen. Jetzt muss man sagen, also die historischen Quellen, selbst Wikipedia sagt 457 vor Christus. Jetzt mal die Frage, ist das korrekt oder ist es nicht korrekt?
Das Jahr ist korrekt. Und wenn es selbst in Wikipedia schon steht.
Ich war toll überrascht.
Also wenn wir selbst über Wikipedia eine Antwort bekommen auf den Beginn der 70 Wochen und vermutlich auch, so wie können wir schon sagen, für den Beginn der 2300 Tage, dann muss es Gott wirklich wichtig sein, dass wir das verstehen, wenn er es so geführt hat, dass diese Jahreszahl selbst in Wikipedia steht. Also der Punkt ist der, dass das erste Regierungsjahr von Artaxerxes im Jahre 464 vor Christus war. Jetzt befinden wir uns vor Christus, also müssen wir 7 Jahre abziehen und nicht dazu rechnen, um weiterzukommen, und landen dann im Jahre 457 vor Christus. Und das ist sicher.
Dann haben wir jetzt einen Startpunkt. Also wir können jetzt sagen, 2300 Abend und Morgen sind 2300 Jahre und wir wissen, sie fangen an 457 vor Christus mit dem Befehl, die Stadt Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Dann, jetzt müssen wir eigentlich rechnen.
Also, hast du einen Taschenrechner dabei?
Habe ich nicht. Aber 457, also bis zum Jahr 0 und dann 18.810 ist dann bis 33, war dann bis 70 Wochen um sein. 1000, ja. Was man machen muss, man muss von 457, würde man jetzt ja plus. Oder ja, 457, das ist das Jahr 0, wir ziehen 457 ab von den 2300, weil wir über 0 laufen. Wenn wir 2300 minus 457 machen, dann kommen wir auf 1843. Also ich habe 457 vor Christus und alles andere danach. Die 457 ziehe ich jetzt also ab von den 2300, bleiben 1843. Und die vom Jahr 0 an plus 1843 komme ich natürlich auf 1843. Kam Müller auf 1843?
Er kam auf 1843, weil er den gleichen Fehler gemacht hat, den du jetzt absichtlich gemacht hast, um es fortzuführen.
Ich habe mich nicht verrechnet.
Ja, genau, hast du recht. Denn ich gebe dir recht, dann war er ein Denkfehler drin. Weil du hast richtig gerechnet, Ronny. Der Punkt ist der, dass du hast nach Kardinalzahlen gerechnet. Und es wäre 0, 1, 2, 3 und so weiter. Mhm. Und so rechnet auch unser Taschenrechner. Aber im Altertum, wo man ja angefangen hat, irgendwann zu sagen, na schau mal, da ist ja Christus geboren worden. Das ist ja der Start unserer Zeitrechnung. Da würden wir jetzt, die wir nach Kardinalzahlen geeicht sind, sagen, na das, wo er geboren wurde, war das ja...
Null.
Das Jahr null. Aber damals geläufig waren Ordinalzahlen. Wir finden ja auch nie einen König, von dem es heißt, na, im 0. Jahr seiner Regierung. Sondern wenn er erst 3 Tage an der Regierung war, war es das 1. Jahr seiner Regierung. Aber da sehen wir, dass die Ordinalzahlen auch immer um einen Zähler höher sind als die Realität. So leben wir im Jahre 2021. Wir sagen aber, wir leben im 21. Jahrhundert. Hört sich viel besser an. Oder zum Beispiel, jetzt, wenn unser Kind ein halbes Jahr alt ist und sagen wir nicht, wie alt ist er? Der ist null. Sondern wir sagen, er ist im ersten Lebensjahr. Und deswegen als Christus, als man nachträglich gesagt hat, na schaut mal, da ist doch Christus geboren, da beginnt unsere Zeitrechnung, hat man nicht gesagt, das ist jetzt das Jahr null, sondern man hat gesagt, das ist das erste Jahr. So war es geläufig im Altertum. Das heißt, du hast komplett richtig gerechnet, wir dürfen das Jahr null aber nicht dazu zählen, weil man von 1 vor Christus direkt auf 1 nach Christus gesprungen ist Und damit, weil die Null uns jetzt nicht gezählt werden darf, kommen wir einen Zähler später raus, nämlich statt 1843 im Jahre 1844. Und man muss dazu sagen, wenn ich noch darf, Ronny, dass irgendwann Miller auch seinen Fehler entdeckt hat, so ziemlich kurz davor, und es noch korrigiert hat, aber lange erstmal mit dem Jahr 1843 gearbeitet hat.
War bei mir auch so, als ich das gehört habe. Ich habe dann irgendwann gemerkt, diese 2300 Jahre, ich rechne die mal aus und ich kam auf 1843. Und jetzt weiß ich aber irgendwie, warum sagen alle 1844? Wie kommt man dahin? Und ich habe gesucht, habe ich mich verrechnet, ich habe nochmal gerechnet und nochmal, ich habe mir Tabellen gemalt. Und irgendwann kam ich dann dazu, und das war, darf ich Sie sagen, Wikipedia. Ich habe Wikipedia eingetippt, ja, null. Was kommt denn da raus? Und dann findet man zwei Berechnungen. Also sagen Sie, bei Wikipedia wird dann erklärt, warum man diesen Nullfehler macht. Man hat astronomische Zahlen, mit denen wir immer rechnen müssen. Und wir haben historische Zahlen, mit denen wir niemals rechnen müssen. Also historisch meint 1 vor Christus, 1 nach Christus. Also du hast 2 vor Christus, 1 vor Christus, dann springst du in 1 nach Christus, 2 nach Christus. Damit das hilft uns nicht, wenn wir mit astronomischen rechnen, dann kommen wir auf das Jahr minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Und damit könnten wir auch rechnen, das kann leider unser Taschenrechner nicht. Deswegen müssen wir dann so ein Jahr dazuzählen am Ende. Aber mir hat das total geholfen, mich damit selber zu beschäftigen, das aufzumalen, zu versuchen, wie komme ich da hin. Und dann mal bei Wikipedia einzugeben, Jahr-Null-Problem, also Jahr-Null bei Wikipedia zu suchen. Und dann wird da erklärt, astronomische Zeitrechnung, historische Zeitrechnung. Und den Fehler machen wir oft. Mhm. Weil wenn ich, so wie ich eben gerade gerechnet habe, habe ich am Anfang auch gerechnet, historisch. Und da ist kein Fehler in der Mathematik. Aber astronomisch ist dieses Jahr-Null halt da. Und das muss ich dann halt mitzählen.
Ich merke, dass Wikipedia erstaunlich gut wegkommt.
Man tippt immer schnell ein, ne? Das ist ja so, man kann das ja nicht als Quelle verwenden, ja. Aber wenn du da sitzt und irgendwas rauskriegen willst, du tippst immer ein, erster Link ist Wikipedia. Ja.
Aber es zeigt auch, wie du es entdeckt ist hast mit dem Jahr Null-Fehler, wie es auch dich erfreut hat und wie es dir mehr Begeisterung geschenkt hat, dass es jetzt auf einmal alles Sinn macht. Und ich glaube, das möchte Gott auch, dass wir wirklich forschen und, wie wir es zu Beginn gesagt haben, suchen. Und wenn wir dann fündig werden, weil Gott uns segnet und führt, dann ist da wirklich auch eine gewisse Freude mit verbunden. Glaube ich auch ein weiterer Grund, warum Gott nicht einfach sagt, in Daniel 8, Vers 14, übrigens, das Heiligtum wird gereinigt, 1844, wäre viel leichter, aber irgendwo diese Freude würde abhanden kommen, die wir gerade beide und die wir bestimmt auch beide beim Studium dieser Prophetie mit all seinen Problemen hatten.
Ist ja auch ein Problem, das haben wir nie, weil wir haben nie das Problem, dass wir mit astronomischen oder historischen Zahlen, dass wir uns da vorsichtig sein müssen, wie wir rechnen, weil nach Null ist es völlig egal. Und es gab keinen Menschen, der das Problem hatte, dass das über das Jahr Null gelebt hat. Und es gab das Jahr Null. Das kam ja viel später eingeführt. Deswegen müssen wir ein bisschen nachdenken, wie das funktioniert. Aber ja, man lernt dazu.
Und wir sehen damit, Ronny, dass wir jetzt die 70 Wochen aus Daniel 9, dass die damit, jetzt haben wir das Startsignal, im Jahre 34 nach Christus enden. Ne? Und damit die 2300 Jahre. Ach,
34, natürlich.
34, ja, ne? 34 nach Christus enden. Und damit die 2300 Jahre, wenn wir den gleichen Startpunkt nehmen, und alles spricht dafür, wie im Jahre 1844 rauskommen.
Ja, ist auch wichtig, das Jahr 34, 33,5 oder irgendwie auch immer 33, ja, genau, im Jahr 34. Jetzt haben wir wir wissen den Startpunkt. Wir wissen 457 vor Christus, wir können ausrechnen, kommt bis 1844. Das hat Miller ja später noch korrigiert, sagst du. Nun, Miller hat ja gesagt, dass daraus entstand eine ganze Bewegung, muss man sagen, dass zu dem Zeitpunkt wird Christus wiederkommen. Er hat das festgenagelt und gesagt, Christus kommt wieder. Wie kam der eigentlich darauf, dass er zu behaupten, Christus kommt wieder? Ich meine, haben wir das in Daniel 8 gelesen, dass Christus wiederkommt?
Ja, da ist das Problem, Ronny, was du ansprichst. In Daniel 8 steht es nicht. Das ist auch nicht gemeint durch die Prophetie. Wenn wir jetzt in Daniel 8, Vers 14 sind, können wir schon mal sagen, wir haben jetzt 50% schon mal, oder nee, man muss genauer gesagt sagen, ein Drittel ausgelegt. Wir haben jetzt die 2300 Tage als Jahre verstanden, wissen sogar, ab wann sie zählen und dass wir 1844 rauskommen. Und dann geht es weiter in diesem Vers, den der Miller studiert und erforscht hat, dann wird das Heiligtum wieder gereinigt werden. Das heißt, das nächste Drittel, was ausgelegt werden muss, ist, was ist das Heiligtum? Und dann müssten wir noch auslegen, wenn wir das verstanden haben, ja, was ist denn mit der Reinigung gemeint? Und Miller, ne, ist ein ganz schöner Batzen, ne? Mhm. Und Miller hat jetzt, wir gehen mal auf diesen Aspekt des Heiligtums ein. Miller hat mehrere Punkte, ich habe die mal mitgebracht, erkannt, wofür das Heiligtum steht. Für ihn war das Heiligtum ein Ort, wo Gott wohnt, wo Gott gegenwärtig war. Und er hat gesagt, naja, das Heiligtum ist damit Christus. Und hat es begründet, für alles, so hat Miller getickt, er hat für alles biblische Gründe gehabt. Und eben nicht selber einfach interpretiert nach seinem Zeitgeist oder was jetzt passen könnte. Da kommen wir immer weg vom Weg. Und deswegen gibt es auch heute so viele Bibelauslegungen, so viele Prophetieverständnisse. Aber nur ein Prophetieverständnis kann wahr sein. Da glauben wir absolut. Ne? Mhm. Da sind wir nicht geneigt, das jetzt relativ, ach komm, du hast recht und du hast recht, wie es häufig mit den Religionen heute, Mann, dass wir doch alle recht haben, an den gleichen Gott glauben. Aber so hat Miller, damals durfte man das noch. Heute ist es ja problematisch, wenn du irgendeinen Standpunkt hast und den vertrittst. Gerade in unserer Zeit merken wir, wie diese Menschen auf einmal diffamiert und durch den Kakao gezogen werden, selbst durch die Presse, wenn du einen Standpunkt hast.
Das ist intolerant.
Ja, korrekt, dann bist du intolerant. Also wenn du eine Meinung hast, die irgendjemand woanders auf einem anderen Kontinent stören könnte, dann bist du intolerant und pass auf, dass deine Meinung nicht zu sehr aneckt, dann kriegst du eine Etikette verpasst, dass du vielleicht ein Andersdenker bist oder vielleicht auf einmal rechts bist. Du weißt nicht mal genau, was damit gemeint ist. Auf einmal bist du rechts.
Rechts, wo man, links oder wie auch
immer. Ja, oder links Stempel, oder Mitte. Du kriegst dann verschiedene Stempel, und zwar genau die Stempel, die man nicht haben darf.
Aber das gab es doch in Millers Zeit bestimmt auch, oder?
Ja, ja, da hast du recht, es gab es sicherlich auch. Aber wenn man da mal hineinliest, wie teilweise direkt sie gesprochen haben und wie wirklich, wie hoch die Wahrheit noch gewertet wurde, und dass sie wirklich ausgesprochen haben, nein, schau mal hier, ich sehe das ganz anders als du und du irrst an dieser Stelle, da musst du wirklich deinen ganzen Gedankengang nochmal neu überdenken. Das wäre heute schon irgendwie Diskriminierung. Das war damals noch möglich. Also man konnte noch viel freier sagen, was man gedacht hat und es gehörte fast schon mit zum guten Ton, möchte ich jetzt übertreiben, dass man angeeckt ist.
Auf was kam er denn? Ich weiß, damals in seiner Zeit, zu der Zeit von Miller, da war es doch so, dass die meisten Kirchen geglaubt haben, dass das Heiligtum der Schemel der Füße, also dass das Heiligtum die Erde ist. Das haben die meisten geglaubt. Ist Miller da mitgegangen? Also hat Miller gesagt, das Heiligtum ist die Erde? Oder hat Miller gesagt, das Heiligtum ist Christus oder das Heiligtum bin ich oder das Heiligtum ist was anderes?
Mhm. Er ist da biblisch vorgegangen und hat gesagt, das Heiligtum Nummer 1 ist Christus. Mhm. Hat dafür verwandt, ich habe diese Verse mitgebracht, weil ich sie nicht auswendig kenne, Jesaja 8, Vers 14. Und danach kann man es wirklich verstehen, dass Jesus das Heiligtum ist. Er hat dann gesagt, aber auch der Himmel ist das Heiligtum. Psalm 102, Vers 20. Wir ersparen uns jetzt das ganze Kleingedruckte, aber es kann jeder gerne nachlesen. Hat gesagt, also neben Jesus ist auch der Himmel das Heiligtum. Er hat dann Nummer 3 gesagt, aber auch Juda ist das Heiligtum Gottes. Nach Psalm 114, Vers 2. Er sagt dann, na aber biblisch gesehen, und wir sehen, wie groß das Problem wird, Bibel, weil irgendwann müssen wir uns entscheiden, Ronny, was es jetzt genau ist. Jetzt sagt er als nächstes, dass auch der Tempel in Jerusalem nach 1. Chronik 22, Vers 19 das Heiligtum Gottes ist. Und jetzt kommen wir zu dem, was du erwähnt hast. Er sagt auch, dass die Erde das Heiligtum ist. Und er hat es begründet mit Jesaja 60, Vers 13. Das ist genau der Vers, den du eben erwähnt hast, wo es heißt, der Ort meines Heiligtums, denn ich will die Stätte meiner Füße herrlich machen. Man kann es noch über andere Stellen begründen. Und sein letzter Punkt war, dass auch die Gläubigen oder die Gemeinde das Heiligtum ist. Vielleicht wollen wir das mal zusammen lesen, was auch ein
die Gemeinschaft
recht,
der Heiligen ist.
Ja, zum Beispiel, weil es ein recht bekannter Vers ist. Das lesen wir in 1. Korinther 3, Verse 16 und 17. Und da heißt es, jetzt mal ein Beispiel, ne, von all den genannten, 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, also die Gläubigen, und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Und jetzt wird es nochmal bekräftigt, also es scheint wichtig zu sein, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr, Punkt. Und auf all diese Bezüge hat Miller Bezug genommen und hat jetzt dann als nächstes geschlussfolgert, also all diese Dinge können nicht gereinigt werden. im Jahre 1844 und hat dann gesagt, naja, Christus wird nicht gereinigt. Er war ja nicht unrein, er bedurfte keine Reinigung. Dann hat er gesagt, na, der Himmel, der ist auch nicht unrein, der bedarf auch keine Reinigung. Das heißt damit, wenn es jetzt mehrere Anwendungen gibt, können diese beiden Dinge schon mal mit Daniel 8, Vers 14 nicht gemeint sein, was keinen Sinn macht. Das muss ja auch nach gesundem Menschenverstand verstehbar sein. Er hat dann gesagt, Juda kann es auch nicht sein, weil Juda existierte nicht mehr im Jahre 1844. Er hat dann gesagt, der Tempel in Jerusalem kann es auch nicht sein, weil der wurde bereits zerstört. Und hat dann gesagt, das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist die Erde. Bedarf die der Reinigung? Und wir gucken uns selbst heute im Jahre 2021 um und wir sagen, ja, die Erde, sie bedarf der Reinigung. Damit meinen wir jetzt nicht die grüne Bewegung, ja, sondern wir meinen einfach, wir haben ein Sündenproblem. Das ist etwas, was Gott viel mehr stört, als irgendwo, dass mal Plastikmüll nicht richtig entsorgt wird, auch nicht schön. Aber das ist ein viel größeres Problem. Und jetzt hat Miller gesagt, na schaut mal, die Erde bedarf der Reinigung. Und nicht nur das, auch die Gläubigen bedürfen der Reinigung. Das heißt, nach 2300 Jahren, im Jahre 1844, ist es das, was gereinigt wird. Und jetzt hat er sich gefragt, naja, aber wann, bei welchem Ereignis der Weltgeschichte würde denn eine Reinigung der Erde und der Gläubigen stattfinden? Und ist dann im Neuen Testament, weil er würde alles biblisch auslegen, fündig geworden. Wir können dazu mal gehen in 2. Petrus 3, Vers 7. Und da heißt es, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Also in anderen Worten ist die Rede von der Erde, diese würde gereinigt werden, es passt genau ins Bild, mit Feuer. Und wir können dann auch lesen, im gleichen Kapitel noch Verse 12 und 13, da ist jetzt auf einmal die Rede vom Kommen des Tages Gottes. Könnte es sein, dass die Erde gereinigt wird, wenn Christus kommt, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Und jetzt, Vers 13, wir warten aber auf einen neuen Himmel, eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also dann auf diese Weise wird Gerechtigkeit geschaffen, auf diese Weise wird gereinigt. Und deswegen war jetzt die logische Folge für Miller, dass die Reinigung des Heiligtums die Wiederkunft Christi sein muss, denn bei seiner Wiederkunft wird er die Erde reinigen, er wird die Gerechten, die ihre Sünden vergeben bekommen haben, zuvor zu sich nehmen. Also müsste Daniel 8, Vers 14 von der Wiederkunft Christi sprechen.
Das hat er, also seine Schlussfolgerung war, Christus kommt wieder 1843 erst, dann 1844, als er diesen Fehler erkannt hat im Kalender. Also es wäre nicht fair, wenn wir heute sagen würden, der Miller war ein Irrlehrer, seine Prophezeiung ist nicht wahr geworden, sondern Miller hat schon Bibel studiert, er hat versucht, das wirklich rauszukriegen, ist aber auf ein Irrtum gekommen. Die Zahl stimmt, das Jahr 1844 war richtig, aber das Ereignis war nicht richtig. Also es musste was 1844 passieren, aber es war nicht die Wiederkunft Jesu, wie wir sehen. Jesus ist ja leider noch nicht wiedergekommen. Darauf warten wir noch. Was wissen wir denn über, also wie...
Wenn ich noch ergänzen darf, Ronny. Oder für dich frei.
Wie kommen wir denn darauf, dass wir heute immer noch sagen, naja, irgendwie ist diese 1844 scheinbar für uns immer noch wichtig, denn wir sagen ja, da ist irgendwas passiert. Wir müssen ja nur rauskriegen, was da passiert ist. Das können wir gleich noch machen, oder? Wir haben die letzten 5 Minuten vielleicht. Ich sage einfach mal, wir machen eine Folgesendung, ja? Da sind noch so viele Dinge, die ich noch ganz gerne erfragen möchte.
Sofern du mich nochmal einlädst, dann kommen wir gerne nochmal zusammen.
Einfach gleich hier auf dem Stuhl festschrauben und wir machen einfach gleich weiter und zeigen das einfach die Woche drauf. aber kommen wir auf 1844. Also, wir wissen, Christus ist nicht wiedergekommen.
Vielleicht ergänze ich dazu ganz kurz, ja? Ronny. weil du hast gesagt, dass Miller kein Irrlehrer war, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Miller war wirklich aufrichtig, er hat den Schlüssel angewandt, er hat wirklich die Schrift sich selber auslegen lassen. Und man muss vielleicht noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast, dass Gott diesen Irrtum anscheinend zugelassen hat. Und wir wissen jetzt aus der Nachbetrachtung, dass auch wenn Gott sie gewarnt hat, sogar mehrfach, passt auf, ihr habt einen Fehler in eurer Ansicht. Ja, das Datum stimmt mittlerweile. Sie sind sogar später auf den Tag gekommen. Müssen wir vielleicht auch für die Folgesendung aufheben, wie sie auf den Tag gekommen sind im Jahr 1844. Aber Gott scheint den Fehler zugelassen zu haben, dass sie bei dem Ereignis, was Gott gedacht hatte bei Reinigung des Heiligtums, dass sie daraus abstrahiert haben, ja, das muss die Erde sein. Er scheint den Fehler zugelassen zu haben, weil es nie zu einer solch großen Bewegung auf der Erde gekommen wäre, wenn alle sofort verstanden hätten, was Gott wirklich mit Daniel 8, Vers 14 gemeint hätte. Wenn sie das verstanden hätten, was wir uns dann vermutlich in der Folgesendung noch anschauen, was da passiert ist an dem Tag, dass ja wirklich was passiert. Ja, Miller hat sich geirrt an einer Stelle. Das heißt aber nicht, dass jetzt die ganze Prophetie deswegen aufgelöst werden müsste oder nicht wahr wäre. Also Gott hat es aber trotzdem zugelassen, um so eine gewaltige Bewegung über die Erde kommen zu lassen. Und wenn sie alle verstanden hätten, was wirklich passiert wäre, das hätte sich kaum rumgesprochen. Die Leute hätten, ja, ach wirklich, ja, ist da im Himmel irgendwas passiert? Ach, da gibt es ein Heiligtum, ich werde nicht zu viel verraten. Das wurde gereinigt, was bedeutet das dann? Und das wäre dann versagt. Da wären keine großen Resultate daraus geworden. Mhm. Aber weil sie erwartet haben, wie bitte, Christus kommt wieder, wir haben jetzt noch 25 Jahre, jetzt haben wir noch 3 Jahre, in 3 Jahren kommt Christus wieder, denn dann wird alles hier zu Ende sein, dann brauchen wir doch gar nicht mehr unser Feld bestellen. Komm, was sollen wir jetzt noch mal unserer Arbeit nachgehen? Wir schließen jetzt unsere Läden zu Ehren des Königs der Könige. Es wurde wirklich getan. Sie haben ihre Läden teilweise geschlossen, haben sich dann Schilder reingehangen. Dieser Laden, der macht nicht mehr auf, weil der König wiederkommt. Was soll ich jetzt noch euch irgendwelche Baumwolle verkaufen, wenn hier bald Ende ist? Und es scheint so, als hätte Gott genau das gewollt, damit alle von diesem Ereignis erfahren, wenn sie sich auch in der Natur des Ereignisses geirrt haben.
Ich glaube, Gott hat es auch schon angekündigt gehabt. Vielleicht zum Ende noch. Offenbarung 10. Da wird es so ein bisschen schon deutlich. Wenn wir in Offenbarung 10 hineingehen, und dort wird uns erklärt, wie Johannes mit einem Engel spricht. Und der Engel gibt ihm ein Buch oder eine Buchrolle. Und er sagt, dieses Büchlein soll er essen. Und der Johannes nimmt dieses Büchlein aus der Hand des Engels, und es fährt Vers 10. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, und es war in meinem Mund süß wie Honig. Als ich es aber aufgegessen hatte, wurde es mir bitter im Bauch. Ich sage, was ist das für ein Buch? Und hier, das haben wir, glaube ich, in einer Sendung schon mal erklärt, ist das, wir wissen, es ist das Buch Daniel. Hier wird das Buch Daniel, das versiegelt war von Daniel, wird jetzt am Ende, zur Zeit des Endes soll es erklärt werden.
Siehe Vers 2.
Danke. Es ist ein offenes Büchlein. Mhm. Der Johannes nimmt das und er sagt, es war süß wie Honig im Mund, es war eine super schöne Botschaft, aber im Magen wurde es bitter. Und das beschreibt ja genau diese große Enttäuschung um 1844, als alle dachten, Christus kommt wieder, das Heiligtum wird gereinigt, dass die Erde wird sauber gemacht, mit Feuer wiederhergestellt. Und Christus kam gar nicht. Und dann finde ich es spannend, dass es hier heißt in Vers 11 dann, und er, also der Engel, sprach zu mir, du sollst nochmals weissagen über viele Völker und Nationen und Sprachen und Könige. Wir bekommen nochmal den Auftrag, weissage nochmals. Und 11 Vers 1 heißt, und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab, und der Engel stand da und sagte, mach dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Jetzt bekommt Johannes, also er sieht, das Buch Daniel wird ausgelegt, es ist süß wie Honig im Mund, es war bitter im Magen, und der Engel sagt, du musst noch einmal verkündigen, einmal musst du noch losgehen. Und er gibt ihm eine Messrute und sagt, vermiss das Heiligtum. Und ich glaube, hier sehen wir, die Jahreszeit stimmte, aber das Heiligtum muss nochmal genau inspiziert werden, denn irgendwas stimmte nicht mit dem Heiligtum. Das haben sie eine falsche Auslegung gehabt.
Und es ist so schön, Ronny, dass wirklich dieses 10. Kapitel, diese Adventbewegung vorhergesagt war. Und wie du es gesagt hast, dass selbst die Enttäuschung vorhergesagt war und dass auch offenbart wurde, dass nach der Enttäuschung sie nochmal neu anfangen müssten, weil sie wohl ein paar Dinge falsch verstanden hatten, nochmal neu zu studieren. Und mit anderen Worten zeigt es, Gott hat den Überblick über die Zeit, weil er hat dieser Bewegung, die er vorausgesehen hat, sogar noch vorausgesagt über das andere prophetische Buch, ihr werdet eine Enttäuschung erleben. Es ist so schön, die Botschaft, die ihr habt, aber leider irrt ihr in einem Aspekt. Es wird sehr bitter werden und es zeigt, dass Gott damit wirklich die Zügel komplett in der Hand hat und dass damit es jetzt keine abgefallene Bewegung war, weil sie sich geirrt hatten, sondern Irrtum war vorausgesagt und danach, das gehörte zum Plan Gottes, Vers 11, den du zitiert hast, dass sie nochmal abermals weissagen sollte, das war ein Teil seines Plans. Und er war trotz des Irrtums in dieser Bewegung. Und wie muss es ihnen gegangen sein, als sie nach der Enttäuschung jetzt auf einmal Offenbarung 10 nochmal gelesen haben und auf einmal, sie wussten ja schon vorher, dass sie da vorher gesagt sind, und jetzt erst irgendwie die Schuppen von den Augen gefallen ist, auch diese letzten Verse erfüllen sich mit unserer Bewegung, weil wir sind durch diese Enttäuschung gegangen und wir müssen jetzt nochmal neu anfangen, die Prophetie auszulegen.
Da bin ich gespannt. Also das müssen wir dann auch machen, denn unsere Sendezeit geht gerade zu Ende. Wir werden uns 1844 genauer angucken. Also wir wissen jetzt, die Zahl stimmt, aber das Ereignis war nicht richtig. Also das Heiligtum wird gereinigt, heißt es, aber das Heiligtum war nicht die Erde. Und jetzt gucken wir uns beim nächsten Mal an, was denn wirklich passiert ist, was das mit uns zu tun hat. Also ich möchte dann so ein bisschen mit dir auch in die das historische Ereignis angucken. Was ist wirklich passiert damals? Und was hat es mit uns zu tun, auch heute? Diese beiden Punkte vielleicht in der nächsten Sendung.
Ich freue mich.
Wir versuchen die gleich aufzunehmen und wenn sie dann nächste Woche einfach senden, ja? Danke dir, Paul, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich sage alle Termine ab für heute und wir bleiben hier zusammen.
Wir bleiben einfach hier zusammen. Wir müssen unseren Stream allerdings verabschieden, aber wir werden das, was wir jetzt gleich aufnehmen, einfach nächste Woche dann senden. Und dann können wir gucken, was 1844 passiert ist. Also vielen Dank dir, Paul. Vielen Dank auch euch fürs Zuschauen. Und dann bis gleich, bis zur nächsten Woche. Gottes Segen euch.